ich will mal sagen, man ist wie ein Auto, wir sind mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs und wenn irgendwo ein Fehler passiert und man ein bisschen verreist, dann hat es vielleicht auch Potenziale, einen unangenehmen Unfall zu geben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Investment-Podcasts Die Message. Uli, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Olli, ich freue mich auch. Das ist ja eine schöne Woche, die hinter uns liegt.
Schöne Woche, die hinter uns liegt. Schön, dass wir auch den Podcast um eine Woche verschoben haben. Somit haben wir ja viel, worüber wir reden können. Es war so etwas die Woche der Notenbanken. Willst du uns einen kleinen Einblick dazu geben?
Absolut. Es war die Woche der Notenbanken, würde ich sagen. Also auf Japan und USA haben ja viele geschaut. Also in den USA ist oberschwellig erstmal nicht viel Veränderung. Die Zinsen bleiben erstmal gleich. Gleichwohl hat man so ein bisschen in Aussicht gestellt, das Quantitative Tightening ein bisschen länger zu strecken. Das heißt, es wird ein bisschen länger dauern, aber auch nicht so akut sein. Das hat den Markt dann wieder befeuert. Also eigentlich das, was man ja vielleicht gar nicht wollte, dass der Markt noch weiter steigt. Das ist das eine. Das andere, was man eben hört, ist halt das Thema, dass ja die Notenbanken sowieso jetzt vor den Wahlen nichts mehr macht, dass man da eben das nicht politisch beeinflussen will. Wenn man da ein bisschen geschichtlich hinschaut in die Historie, sieht man, dass die Notenbank in der Vergangenheit wirklich unabhängig war und auch vor Wahlen, wenn es nötig war, gesenkt oder angehoben hat. Da habe ich eine Studie zugelesen. Also von daher, da ist jetzt gar nichts passiert auf der Zinslandschaft bis zur Wahl, würde ich jetzt auch nicht unbedingt annehmen.
Aber sehen wir 3 Zinssenkungen übers Jahr oder gehst du jetzt davon aus, wenn man da schon davon spricht, dass bis zu den Wahlen wenig bis gar nichts passiert? Was sind deine Erwartungen für die Senkung der Fed?
Ich glaube, das ist sehr fahrtabhängig, wie sich das wirtschaftlich weiterentwickelt. Also 2 bis 3 erscheinen jetzt möglich. Gleichwohl muss man auch, was wir hier auch immer wieder gesagt haben, irgendwie 8 Billionen an Staatsanleihen werden fällig, die dann zu höheren Zinsen refinanziert werden müssen. Ich glaube, das ist etwas, wo der Markt nochmal von den Fakten überholt werden kann. Wenn wir da bei den Treasury Yields oder auch bei der langfristigen Prämie, das sieht man auch in den Dotplots, dass die Erwartung der längerfristigen Zinsen oder die ganze Kurve eigentlich 0,25% gestiegen ist langfristig. Und das ist etwas, die Refinanzierung wird einfach teurer. Vielleicht sehen wir dann da doch nochmal irgendwo eine schnellere Senkung, dass man kurzfristigere Paper auch ein bisschen günstiger platzieren kann. Wir werden es sehen. Also es ist, glaube ich, sehr viel. Wir haben, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren gelernt mit Corona, mit dem Ukraine-Krieg. Es kann sehr schnell die Faktenlage sich ändern. And when the facts change, I change my mind. Also ich glaube, es ist vieles, vieles möglich. Nochmal zu den Notenbanken. Was ich viel interessanter fand, auf die USA hat ja jeder geschaut, auch auf die Bank of Japan. Die, und das muss man einfach auch mal sagen, ich sage jetzt mal, bei mir wirkt 8x4, wer das früher noch kennt. Also wir haben jetzt nach 8 Jahren hat die Bank of Japan ihr Experiment mit den Negativzinsen beendet. Wir haben jetzt leicht positive Zinsen wieder und das sieht auch so aus. Wir hatten jetzt zuletzt Lohnabschlüsse von 5% einer großen Gewerkschaft, dass die Zinsen dort auch weiter steigen können. Und die Frage ist, 8x4, so 8 Jahre negativ, mal 4 Billionen Dollar äquivalente Assets von japanischen Anlegern sind im Ausland. Die stecken also in US-Staatsanleihen, in irgendwelchen Aktien, Immobilien. Die Frage ist, sollte es längerfristig eben einen höheren Zins in Japan geben, wird dieses Geld repatriiert und tut sich dort etwas, also eine riesige Geldschwemme, die dann auch Effekte anderswo haben könnte. Das wäre so der japanische Schmetterlingseffekt. Werden wir mal sehen, ob da was passiert. Also das war nochmal eine Überraschung.
Sollte ja wenig Auswirkungen auf, ich würde mal sagen, den Rest der Welt haben, aber eine positive Auswirkung auf Japan?
Ja, es kann sehr negative Auswirkungen haben, wenn Gelder abgezogen werden und dort Verkäufe stattfinden, kann das im Prinzip auch diverse Assetpreise beeinflussen. Spannend wäre zu sehen, was passiert mit dem Yen, der jetzt eher schwächer war, und mit den japanischen Assets, da kann man vielleicht auch weiter positiv sein. Ich möchte aber noch auf 2 andere Länder eingehen, fand ich unheimlich spannend. Die Schweiz hat uns sehr überrascht mit einem Schritt auf 1,25 von vorher 1,5, was auch erwartet worden war. Da sieht man dann die Auswirkungen, eigentlich ein kleiner Schritt. Und dort sehen wir letztendlich der Schweizer Franken gegen Dollar 1,3% schwächer und gegen Euro 0,7% als Reaktion darauf. Und wir haben noch eine Notenbank, die Türkei, die hat ihren Zins auf 50% erhöht und das mag vielleicht auch etwas sein, da sieht man die Gefahren, die unser ganzes System eigentlich im Moment beinhaltet, das Thema der Inflation, der konstanten Geldentwertung und das wird diese Verschuldungssituation, die ganzen Schulden, die abzutragen sind, Die können halt sowohl entweder eine deflationäre Depression, Irving Fischer lässt grüßen, das wird man wahrscheinlich nicht so weit kommen lassen, aber das ist im Prinzip inhärent, dass wir konstant die Währung weiter abwerten werden. Und ja.
Die EZB hat ja vor 2 Wochen auch nichts gemacht und erstmal die Zinsen gleich behalten. Glaubst du, die gehen den gleichen Weg wie die USA oder werden die der Schweiz nachmachen?
Ich glaube, dass wenn wir auch sehen müssen, wie die verschiedenen unterschiedlichen Länder in Europa dastehen werden. Und im Zweifel könnte ich mir auch vorstellen, dass die EZB vielleicht sogar vor der Fed anfängt zu senken. Die Volkswirtschaft in den USA ist einfach viel, viel stärker und hat einen höheren Inflationsimpetus, den man da vielleicht noch länger abdecken muss. Zum Thema Inflation, wir hatten gerade die Türkei nochmal mit 50% Zins, weil wir da eine Inflation von 67% haben. Vielleicht ganz interessante Randnotiz, Simbabwe, da hatten wir ja vor ein paar Jahren die Hyperinflation mit diesen tollen 100 Billionen Dollar Scheinen, habt ihr mal einen im Portemonnaie als Reminder, und die denken jetzt über die Einführung einer goldgedeckten Währung nach. Also das ist natürlich auch interessant, weil da jetzt wieder eine hohe Inflation ist, dass die jetzt endlich ausprobieren möchten. Vielleicht decken wir mal, wie das früher auch auf dem Dollar stand, in Gold wie Trust. Jetzt steht da nur noch in Gott wie Trust. Also die überlegen oder erwägen wirklich, ob man irgendwie eine Form der Golddeckung der Währung macht, um eine Stabilität zu haben.
Gute Überleitung zu Gold, weil Chapeau, du hast ja im letzten Podcast einen guten Call gehabt. Wir haben All-Time-High bei Gold gesehen. Längere Entwicklung?
Also wir haben bei Gold sowohl in Euro über 2000 Euro pro Unze gesehen und auch in Dollar jetzt 2200 letzte Woche geknackt. Auch in japanischen Yen übrigens ein neues Allzeithoch. Da sieht man einfach, das ist eigentlich auch so die Anti-Währung, wenn ich so möchte. Also wenn ich sage, ich drucke die Papierwährung immer weiter, weil ich hohe Schulden habe und so weiter, dann ist Gold eigentlich auch ein Gegenspieler. Das heißt, es steigt wirklich der Goldpreis oder sinkt einfach meine Kaufkraft in der Papierwährung. Aber es ist auf jeden Fall ein Asset, was in einem Depot sein sollte, physisch. Da ich ja auch das Steuerthema habe, nach einem Jahr kann ich steuerfrei verkaufen mit Gewinn. Das heißt, da habe ich diese Thematik eben nicht. Und ich bin langfristig positiv auf Gold. Wir haben jetzt eine sehr schnelle hohe Bewegung. Die RSI sind über 70, also ein bisschen überkauft am kurzen Ende. Aber ich glaube, es wird... kann auch wiederentdeckt werden. Wir hatten letztens darüber gesprochen, als Prozent in den Portfolios ist es gering. Deshalb der Call mit den Goldminen, das war einfach etwas, wo ich einen hohen Hebel habe. Die Minen in der Breite waren sehr, sehr günstig, also teilweise unter den Erstellungswerten. Und ja, also da wird es jetzt vielleicht auch mal einen Rücksetzer geben, aber ich glaube, langfristig ist es wirklich auf Sicht von ein paar Jahren ein interessanter Trade.
Also hältst du erstmal an den Goldminen fest?
Ja, also ich glaube, man sollte gewähr sein, dass es jetzt auch noch ein Stück schwächer werden kann. Aber ich glaube, die Thematik wird einfach sein, wenn ich diese Ressourcen oder fördernde Minen habe und meine Marge geht hoch durch die gestiegenen Preise, die ich jetzt erzielen kann. Das ist natürlich immer wieder individuell, muss man gucken, sind die gehedged und die operativen Risiken jeder einzelnen Mine. Ist es ein Player mit nur einer Mine, wenn da was passiert? Also man muss einen Korb nehmen, man kann nicht auf ein Unternehmen setzen, aber das sehe ich weiter positiv.
Du hast Japan angesprochen in Bezug auf die Notenbank und sollte Geld zurück nach Japan fließen, wäre das ja erstmal wieder ein positiver Aspekt für den japanischen Markt. Was passiert aktuell in Japan generell am Aktienmarkt? Weil wir hören ja recht häufig, dass Investoren sehr interessiert an dem Markt sind und jetzt auch schon länger wieder anfangen zu investieren. Hält es weiter an oder sind wir jetzt auch zu spät, um einzusteigen?
Also auch da sind wir jetzt ein bisschen vorgelaufen. Wir hatten jetzt zweistellige Gewinne seit Jahresanfang, ich glaube, wir haben über 15%. Auch da wird es vielleicht mal einen Rücksetzer geben, aber ich habe unisono halt günstigere Unternehmen. Also ich hatte sehr viele Unternehmen mit sehr soliden Bilanzen, viel Cash auf der Bilanz und durch das Corporate Restructuring, also durch die Maßnahmen, dass eben Unternehmen angehalten sind, eben kapitaleffizient zu allokieren. Also es gab so einen inhärenten Push dadurch und ich glaube, das ist etwas, was langfristig positiver wirkt und was man auch nicht vergessen darf, der Yen ist einfach so schwach, auch gegen andere asiatische Währungen. Also die haben einfach so einen Wettbewerbsvorteil auch für den Export und ich glaube, das ist was die Wirtschaft auch weiter ankurbeln kann. Und nicht zu vergessen, Technologieführerschaft in vielen elektronischen Bereichen, also Industrie, Japan ist so ein bisschen vergessen worden in den letzten Jahren, aber da sind gute Unternehmen, die hochqualitative Sachen herstellen und von daher glaube ich, wird es da auch weiter interessante Möglichkeiten geben.
Ist ja eines der pro-asiatischen Länder, in die aktuell investiert wird. Das anti-asiatische Land ist China.
Ja, China hat auch weiter mit hohen Problemen zu kämpfen, exportieren irgendwo die Deflation auch weiter. Also die Regierung hat ja zuletzt vielleicht zu wenig getan, da hatten Marktteilnehmer mehr gehofft, dass da irgendwelche Aktionen gestartet werden. Wir hatten jetzt den nächsten Immobilienentwickler mit Zahlungsverzug, hatte ich vorgestern, glaube ich, gelesen. Und was interessant ist, auch die Unternehmen agieren jetzt ein bisschen anders. Also wir hatten jetzt zum Beispiel Tencent, die ihren Aktienrückkauf verdoppelt haben auf fast 13 Milliarden Dollar, nachdem die Umsätze eben nicht das erreicht haben, was man sich gedacht hatte. Auch Alibaba und JD.com haben ihre Dividenden oder Rückkäufe erhöht. Also da sieht man, die Unternehmen agieren jetzt, um dann auch ein bisschen den Kurs zu stützen. Und das ist etwas, das zeigt eigentlich auch die Fantasie, dieses große Wachstumsthema ist irgendwie ein bisschen in Moll jetzt gesehen. Also die Umsätze wachsen nicht mehr so wie gedacht. Es ist gut, dass die Firmen jetzt zur Kapitalallokation dann Rückkäufe und Dividenden nutzen. Aber du siehst, dieser ganze Wachstumstenor, der hat so ein bisschen Schaden bekommen. Und ich glaube, das ist natürlich auch klar, wenn das ganze Land irgendwo durch diese Immobilienblase, dieser Effekt da, also die Stimmung ist, glaube ich, einfach eine ganz andere. Und das ist etwas, das drückt natürlich auf den Markt.
Sprich, auch trotz der niedrigeren Preise würdest du nicht in China einsteigen?
Ich wäre da weiter vorsichtig. Also wir hatten jetzt zuletzt ein Unternehmen, was sehr interessant erschien im E-Commerce-Bereich. Da gab es auch von einem Journalisten von der Financial Times, der den Wirecard-Skandal aufgedeckt hat, auch einen Artikel, der sieht da Probleme. Also deshalb, ich glaube, man muss einfach schauen. Und wenn man nicht muss, vielleicht gibt es irgendwo dann interessantere Möglichkeiten. Ich glaube, dieses Regime, was wir auch in einer der ersten Folgen hatten, wo es die Einflüsse gab, wo eine Regierung dann irgendwo eingreift, das ist natürlich was, dieser politische Faktor, den man nicht will. Ansonsten sehen viele Sachen günstig aus, aber ich glaube, wir haben da immer noch zu viel Gegenwind in der Realwirtschaft.
Und blicken wir auf den größten Aktienmarkt, haben wir aktuell ja aber auch wieder ein politisches Thema, weil einfach die Wahlen anstehen. Generell herrscht ja ein recht positives Sentiment in den USA. Wie agierst du in Bezug auf die USA?
Also USA haben wir jetzt wieder einen Rekord hoch. Also die Märkte laufen. Es ist schon fast erschreckend. Damit hat keiner irgendwie gerechnet, auch in der Geschwindigkeit, wie es da hochgeht. Auch das könnte natürlich eine Aussage sein, dass ich lieber Sachwerte habe, als dass ich das Geld irgendwo auf der Bank liegen lasse und die Abwertung abwarte. Vielleicht agieren da Leute smarter. Aber man muss sehen, wir haben eine sehr hohe Teilnahme von Haushalten am Aktienmarkt. Wir haben sehr positives Sentiment. Also wenn du dir diese Indikatoren zusammen anschaust, ist es eigentlich eine Situation, wo es irgendwann danach schreit, dass es auch mal einen Rücksetzer gibt. Wie gesagt, in den Iden des März ist es bis jetzt noch nicht passiert. Ich denke, es trägt vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, so langsam, wir tanzen noch, aber vielleicht sollte man sich mit einem Bein auch mal Richtung Bar bewegen, um dort Liquidität zu nehmen. Nein, einfach vielleicht eine Rücksetzer oder eine Pause wäre sicherlich auch gesund.
Sell in May and go away?
Maybe.
Wir haben ja viele All-Time-Highs in den letzten Wochen gesehen. Wir haben viele davon angesprochen, Gold, USA, aber auch im DAX. Wie ist deine Message zu den All-Time-Highs? Sehen wir noch viele davon?
Ich glaube, es trägt noch ein bisschen weiter. Aber wir haben, glaube ich, mehr Risiken. Also wir sind mit es ist wie ein Auto, wir sind mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs und wenn irgendwo ein Fehler passiert und man ein bisschen verreist, dann hat es vielleicht auch Potenziale, einen unangenehmen Unfall zu geben.
Das heißt, defensiver aufstellen? Langsam damit beginnen?
Ich würde ein bisschen defensiver gehen und wir haben auch die Spreads bei Anleihen sind runtergekommen. Also wir haben eigentlich alle Assets. Wir haben einen Return to Everything Rally, wir haben viele Aktienmärkte, die am All-Time-High notieren. Wir haben die Anleihen, wo die Spreads reingelaufen sind. Also vielleicht wird auch einfach alles gut. Ja, ich glaube, was bei mir so ein bisschen als Damoklesschwert hängt, ist einfach die Refinanzierung, die hohen Anleihenbestände, die an die Märkte kommen müssen für die Refinanzierung und auch dieses Thema Commercial Real Estate Loans. Also ich glaube, es sind so viele Schulden im System und ich glaube, da müssen wir einfach schauen, wie geht's da weiter. Andererseits kann es natürlich sein, dass eine abrupte Zinssenkung auch nochmal dazu führt, dass wir einen riesen Spike sehen. Aber wenn ich mir die verschiedenen Indikatoren anschaue, würde ich im Moment eher etwas vorsichtiger werden.
Auf der anderen Seite sieht man ja bei vielen Investoren, wenn wir besonders in den Fixed-Income-Bereich schauen, einfach viele Investoren, die ihr Buch schon voll haben mit hohen Zinsen. Und wenn sie eine High Yield mit 11 drin haben, dann werden die für 6 jetzt nicht nachkaufen.
Ja, Wahrscheinlich auch nicht.
Dann bewegen wir uns jetzt erstmal weg von der Podcast-Tanzfläche ins Wochenende rein. Schön, dass du heute da warst. Danke für die Einblicke und bis zum nächsten Mal bei D-Message,
der Investment-Podcast.